Die meisten glauben, jeder Stromspeicher speichert halt einfach den Strom. Fertig. Aber die neue Stromspeicherstudie der HTW Berlin zeigt etwas völlig anderes. Der effizienteste Speicher ist 3,5 mal effizienter als das schlechteste System im Test. Und das ist schon richtig krass. Denn das kann bis zu 200 Euro Unterschied bei den Einsparungen pro Jahr ausmachen. Und das kommt für mich jetzt gerade zum perfekten Zeitpunkt, denn ich suche aktuell selbst einen Speicher für unser neues Haus. Und wir planen ein relativ großes System, etwa 30 Kilowattstunden Speicher, weil wir ein Elektroauto laden und später vermutlich auch noch eine Wärmepumpe betreiben werden. Und deshalb habe ich mir die neue Stromspeicherinspektion 2026, die ganz frisch rausgekommen ist, von der HTW Berlin ganz genau angeschaut. Ich zeige dir jetzt also, welche Speicher 2026 wirklich effizient sind, warum manche Systeme überraschend schlecht abschneiden und welche Faktoren fast niemand beim Speicherkauf beachtet. Und damit herzlich willkommen bei Sonnefreihaus, dem Podcast rund um Photovoltaik und Wärmepumpen. In dieser Folge werden wir uns jetzt also die HTW-Studie ein bisschen genauer anschauen. Ich werde dir zeigen, wie die Studie aufgebaut ist und was da für Ergebnisse rauskam, was also die effizientesten Speicher gerade am Markt sind, von denen zumindest die teilgenommen haben. Denn das möchte ich ganz klar vorweg sagen. Hier wurden nicht alle Hersteller getestet. Warum nicht? Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wie immer findest du hier unten drunter in den Shownotes weiterführende Links, zum Beispiel zu meiner Sonnefreihaus-Community und der Wissensplattform, wo ich kostenlos für dich Checklisten habe, um für dich zu prüfen, macht eine Photovoltaikanlage für deine Situation Sinn? Wie sehe dann auch die Amortisationszeit aus? Du kannst dort eine Checkliste runterladen für Preise aktuell. Was darf eine Photovoltaikanlage also kosten? Und außerdem gibt es die Möglichkeit, unverbindlich dich durch mein Netzwerk, durch meine Partner in deinem Netzwerk beraten zu lassen. Das ist komplett kostenlos. Und wenn du dann möchtest, dann wird ein Angebot erstellt. Nutz das also gerne, damit du ein cooles System bekommst, was genau für dich passt und vor allen Dingen auch mit fairen Preisen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß in dieser Folge. Alle Info auch zur HTW-Studie findest du ebenfalls hier unten drunter in den Links. Und jetzt schauen wir uns mal an als allererstes, wie ist diese Studie eigentlich aufgebaut. Los geht's. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Als erstes müssen wir uns einmal anschauen, wie werden die Speicher eigentlich bewertet. In der Studie wurden 12 PV-Speichersysteme von 10 Herstellern verglichen. Und bei diesem Vergleich, da geht's nicht nur um die Batterie. Entscheidend ist der sogenannte System-Performance-Index, abgekürzt mit SPI. Dieser Index bewertet das komplette System aus Wechselrichter, der Batterie, Standby-Verbrauch und dem Regelverhalten. Und das Ergebnis ist, die Unterschiede sind wirklich enorm. Schauen wir uns also erstmal die effizientesten Systeme an. Der Testsieger 2026 ist Fox ESS mit dem Hybridwechselrichter PQHR Ultra 10.0. Das System weist einen SPI-Wert von 97% auf und das ist laut Studie sogar ein neuer Effizienzrekord. Und danach folgen dann RCT Power mit 96,4% und Energy Depot mit 95,4%. Auch Fronius mit dem hauseigenen Reservaspeicher erreicht einen Wert von 95,3% und Kostal einen Wert von 95,1% in Kombination mit BYD. Also auch sie sind in der Effizienzklasse A. Aber jetzt kommt ein wirklich sehr spannender Punkt, denn das Schlusslicht der Studie erreicht nur etwa 89% Systemeffizienz. Und das bedeutet, der schlechteste Speicher verliert 3,5 mal mehr Energie als der Testsieger. Und das finde ich ganz schön krass. Und für ein Einfamilienhaus bedeutet das dann etwa 200 Euro Unterschied bei den Einsparungen pro Jahr. Und das ist, finde ich, echt heftig. Denn gerade diese 200 Euro Einsparungen pro Jahr sind schon heftig. Wenn man das hochrechnet, in 10 Jahren schon 2000 Euro, in 20 Jahren 4000 Euro Unterschied, die das System alleine ausmacht. Und daher lohnt sich der Blick da und wir schauen mal weiter drauf, was die HTW-Studie hier noch hervorgebracht hat. Und vielleicht ist dir gerade schon aufgefallen, dass der schlechteste Wert hier unten ohne Beschriftung ist. Und daher lohnt sich mal drauf zu gucken, okay, wie kommt es eigentlich zu der Speicherstudie? Denn man wird eingeladen. Also ich zeige euch das hier einmal kurz den Aufbau, damit das ein bisschen klar ist, worüber wir hier eigentlich reden und wie die Studie aufgebaut ist. Also im ersten Quartal eines Jahres werden Anbieter von Systemen oder Komponenten zur Speicherung von Solarstrom zur Teilnahme an der Stromspeicherinspektion eingeladen. Und der Ablauf ist dann so, dass die Hersteller selbst entscheiden, ob und mit welchen Produkten sie sich dann hier am Systemvergleich beteiligen. Und im zweiten Schritt ist es dann so, dass die Systemanbieter ein unabhängiges Prüfinstitut mit den Labortests beauftragen. Heißt also nicht die HTW misst, sondern ein unabhängiges Prüfinstitut misst und dann gibt es diese Prüfprotokolle von den Herstellern und die werden dann der HTW und Akku Research hier zur Teilnahme dann zur Verfügung gestellt. Und das finde ich ganz wichtig, einfach mal zu verstehen, wie das aufgebaut ist. Hier oben wird es auch gezeigt. Ja, also Einladung an die Hersteller, die geben ihre Speicher zum Prüfinstitut. Die Messwerte werden hier wieder an den HTW und Akku gegeben zur Analyse und zum Vergleich. Und daraus wird dann die Stromspeicherstudie erstellt. Das Ganze steht hier nochmal ausführlich. Wie gesagt, wer das wissen möchte, nochmal ausführlich alles, der kann sich das hier unten drunter anschauen. Ich verlinke euch das da. Und das finde ich schon nochmal ganz wichtig zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ich gehe im Fazit später auch nochmal drauf ein, ob jetzt Systeme, die hier nicht aufgeführt sind, partout schlecht sind oder nicht. Also im Fazit wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Eine weitere ziemlich spannende Sache ist, dass die meisten ja eigentlich glauben, die Batterie entscheidet über die Effizienz. Doch laut Studie ist es etwas ganz anderes, was entscheidend ist. Denn der Hybridwechselrichter als zentrales Stück, welches den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt, hat natürlich einen Wahnsinns-Einfluss auf die Effizienz. Schauen wir uns das mal an, also am Beispiel von Fox ESS, ja, also PV-seitig Gleichstrom zu Wechselstrom für den Haushalt, hat er einen Wirkungsgrad von 98,2%, was echt richtig gut ist. Bei Kostal ist es von PV zu Batterie 98,2% und auch RCT Power überzeugt hier mit 97,8%. Und das sind absolute Spitzenwerte. Aber ein Faktor, den die HTW untersucht hat, der überrascht mich persönlich echt ganz schön heftig, denn das wird auch in meinen Videos immer wieder in den Kommentaren diskutiert. Finde ich übrigens sehr spannend, den Austausch mit euch da. Nehme ich auch immer ganz viele Ideen mit, um dann da wieder Videos draus zu machen, die euch hoffentlich dann auch weiterhelfen. Und zwar geht es um den Standby-Verbrauch. Das ist wirklich interessant, da mal drauf zu schauen. Hier unterscheiden diese Systeme sich extrem und die HTW hat das natürlich auch untersucht. Schauen wir uns an. Und hier sehen wir, das beste System hat nur 4 Watt Standby-Betrieb. Das schlechteste System hingegen hat 64 Watt. Das ist einfach mal 16 Mal mehr. Und das bedeutet natürlich, salopp gesagt, dass man könnte sagen, das System fast mehr Strom pro Nacht frisst, wenn es mal nicht genutzt wird, als vielleicht ein Kühlschrank. Und das ist schon ganz schön heftig. Da sollte man also drauf schauen, wie hoch sind die Standby-Verbräuche bei den Systemen. Lohnt sich da mal, den Blick hinzuwerfen. Ja, und wie wichtig ist es jetzt, dass der Speicher möglichst viel Leistung hat im Verhältnis zu guter Performance bei Teillast? Das bedeutet, wenn das System nicht unter Volllast läuft, soll es ja auch noch effizient laufen. Und auch das wurde untersucht. Es wurde festgestellt in der Studie, 72% des Stromverbrauchs nachts liegen unter 300 Watt. Das bedeutet, der Speicher arbeitet meistens im Teillastbereich. Und das heißt, es wäre sehr gut, wenn er da auch gut performt und dort nicht unnötig viel Energie verloren geht. Ich weiß, Energie geht nicht verloren, aber wenn es ineffizient passiert. Das wurde natürlich auch untersucht und hier hat man festgestellt, bei 100 Watt Entladeleistung lag der Sachs Power bei 84%, bei SMA sind wir bei 76%, Kostal bei 75%. Und das erklärt, warum einige Systeme einfach nicht so effizient laufen, weil sie nämlich unter Teillast nicht optimal performen. Interessant in diesem Zusammenhang ist übrigens auch nochmal auf die Verbrauchsprofile zu schauen. Und da ist es so, dass natürlich über die Tageszeit es oft so ist, dass wir nur einzelne Peaks haben mit viel Leistung, wo das System wirklich was bringen muss. Und dann gibt es ganz, ganz viele Bereiche, ganz viele Stunden, in denen wir also eine geringe Last nur haben. Und daher ist es so wichtig, dass das System auch bei Teillast noch super effizient arbeitet, weil wir sonst insgesamt zwar vielleicht bei hoher Last ein Effizienzsystem haben, aber über die gesamten Stunden, die sich da summieren, mit Teillast dann unter Umständen ein im Mittel doch nicht mehr so effizientes System betreiben. Und daher lohnt sich das, da drauf zu schauen. Das ist ganz wichtig. Schön finde ich auch immer die Tipps, die hier angegeben werden. Und hier zum Beispiel in diesem Merkkasten quasi, warum sich hohe Teillastwirkungsgrade lohnen. Also Heimspeicher werden vorwiegend in der Nacht mit Leistungen zwischen 100 und 300 Watt entladen. Je effizienter der Wechselrichter im Entladebetrieb bei diesen geringen Leistungen im sogenannten Teillastbetrieb ist, desto später ist der Batteriespeicher nachts entladen, weil einfach weniger Energie verloren geht. Geringer fällt der Strombezug aus dem Netz aus und desto kleiner kann der Batteriespeicher dimensioniert werden, da weniger Umwandlungsverluste entstehen. Ist ja logisch. Das finde ich also ganz interessant, wie das hier nochmal zusammengefasst wird. Vor allem Haushalte mit einem geringen nächtlichen Stromverbrauch sollten daher bei der Wahl des Wechselrichters auf hohe Teillastwirkungsgrade achten. Also das hier nochmal zusammenfassend gesagt, ganz wichtig für die Effizienz bei Teillast. Ein weiterer Punkt, den kaum jemand kennt, ist die Einschwingzeit der Systeme, also die Reaktionsgeschwindigkeit, kann man sagen. Hier schneiden Energy Depot und RCT Power mit einer Reaktionszeit von 0,2 Sekunden sehr gut ab. Und sehr langsame Systeme haben hier eine Einschwingzeit von bis zu 13 Sekunden. Und in dieser Zeit muss dein Haus dann natürlich Strom aus dem Netz beziehen, was man ja mit einem Speicher eigentlich vermeiden möchte. Sehr interessant ist übrigens auch noch die Betrachtung der Nutzbarkeit von dynamischen Stromtarifen. Wann ist das sinnvoll beim System? Also wie niedrig muss der Preis sein und wie effizient muss das System sein, also die Lade- und Entladeverluste, wie hoch dürfen die nur sein, damit sich das auch überhaupt irgendwie rechnet. Auch das hat ihr HTW in der Studie hier berücksichtigt und das schauen wir uns jetzt auch einmal an. Die Nutzung von dynamischen Stromtarifen finde ich deshalb so spannend, weil ich das ja hier auch aktiv schon seit über einem Jahr mache. Ich habe einen Durchschnittspreis dann von 25 Cent pro Kilowattstunde erreicht und viele planen auch ihre Anlagen heute mit dynamischem Stromtarif. Und mein System hier, das ist in der HTW-Studie gar nicht untersucht worden. Schade eigentlich, hätte mich mal interessiert, was da wirklich die Werte wären. Spricht allerdings jetzt auch nicht unbedingt dafür, also für die Effizienz, dass es hier nicht drin ist. Denn ich denke, wäre es ein sehr gutes System, dann wäre es da auch mit drin. Aber ich kann jetzt nur die Daten nehmen, die hier aus der HTW-Studie auch vorgestellt sind. Und da ist in der Studie rausgekommen, dass die Preisdifferenz zwischen Lade- und Entladezeitraum hoch genug ist, um mindestens die Wechselrichter und Batterieverluste zu kompensieren. Ja, ist sinnvoll, weil sonst natürlich die Verluste einfach den möglichen Gewinn bei der Nutzung von dynamischen Tarifen einfach auffressen. Und das kann nicht sinnvoll sein. Daher unbedingt, wenn ihr mit dynamischen Tarifen arbeitet, kann das ja interessant sein. Achtet dann aber auch darauf, dass ihr ein effizientes System habt, was bestenfalls das Ganze vollautomatisch macht und auch ein bisschen diese ganzen Verluste mit berücksichtigt und damit dann sozusagen auch die Steuerung der Zeitfenster intelligent angeht. Heißt also, dass das System weiß, ich brauche mindestens einen Preis von, ich sage jetzt mal 17 Cent beim Laden aus dem Netz, damit sich das wirtschaftlich überhaupt lohnt für die Phase, die darauf folgt, mit hochpreisigen Momenten zum Beispiel von 28 Cent. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich habe schon viele Videos zu dynamischen Tarifen gemacht, aber wichtig ist einfach zu wissen, okay, ich muss günstig einkaufen, wenn der Strom dann teuer ist. Diese Differenz muss so groß sein, weil ich halt einfach auch Verluste im System habe, die hier benannt werden. Und das Ganze hat die HTW hier auch nochmal in einer Tabelle dargestellt. Also so effizient muss die Netzstromspeicherung sein. Hier seht ihr dann mittlerer Strompreis während der Entladung in Cent pro Kilowattstunde und hier mittlerer Strompreis während der Batterieladung mit Netzstrom. Da wird es gegeneinander aufgestellt und der erforderliche Systemwirkungsgrad wird dargestellt. Als Beispiel finde ich hier ganz schön einmal anschaulich gemacht, wenn ich also eine Niedrigpreisphase habe und Strom aus dem Netz zu 25 Cent pro Kilowattstunde kaufe und später damit dann einen Moment von 35 Cent pro Kilowattstunde überbrücken möchte, dann brauche ich einen Systemwirkungsgrad von mindestens 71%. Ansonsten ist das Ganze witzlos und dann kann ich es lassen. Also komme ich einmal zum Fazit und was nehme ich persönlich hier jetzt aus dieser Studie mit? Also gerade mit Blick auch auf unser Haus, wo ich ja auch einen neuen Speicher brauche, gucke ich besonders darauf, dass der Wechselrichter effizient sein muss. Denn der ist entscheidend dafür, wie das ganze Laden und Entladen funktioniert und wie effizient das Ganze passiert. Also da lohnt sich der Blick definitiv drauf. Dann, wie gut funktioniert das Ganze bei Teillast? Also wie effizient ist der Wechselrichter auch, nicht nur bei optimalem Arbeitspunkt und bei hohen Leistungen, sondern auch wirklich bei 100 Watt, 200 Watt, wie effizient ist das System da? Also das wäre der zweite Punkt, Teillasteffizienz, so nenne ich es mal. Und dann war auch noch ein dritter Punkt da, den ich sehr interessant finde, nämlich Standby-Verbrauch. Also wir hatten in einem optimalen System 4 Watt und beim anderen System 64 Watt. Das war Faktor 16 dazwischen. Wahnsinns großer Unterschied. Da schaue ich auf jeden Fall genau drauf. Solltest du auch machen, empfehle ich dir ganz klar nochmal. Und jetzt möchte ich nochmal drauf eingehen. Es sind ja ganz, ganz viele Hersteller nicht dabei. Sind das jetzt automatisch schlechte Systeme? Nein, ich würde sagen nicht. Die sind der Einladung nicht gefolgt oder haben es nicht zeitlich geschafft, pünktlich genug ihre Systeme durchmessen zu lassen von dem unabhängigen Prüflabor, um dann die Werte hier bereitzustellen, damit sie mit in die Studie kommen. Also Fakt ist, es kann auch gute Systeme am Markt geben, die tolle Effizienzen haben, ohne dass sie hier drin sind. Das ist ja kein Zwang. Das finde ich aber nochmal ganz wichtig zu sagen. Aber es ist schon wirklich auch auffällig, dass viele Systeme seit Jahren nicht hier auftauchen. Und das wird natürlich auch einen Grund haben, denn die wissen dann wahrscheinlich auch ganz genau, ja, so toll sind unsere Werte nicht. Also lassen wir das mal lieber und lassen uns hier gar nicht erst durchmessen und machen das gar nicht erst publik. Das ist natürlich auch strategisch dann sinnvoll. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen und ein Abo da. Du findest die Studie ausführlich hier unten drunter verlinkt, genauso wie mein Netzwerk, um dir unverbindlich eine Beratung anzufragen und auch ein Angebot zu bekommen. Im ersten Schritt wirst du kontaktiert und erhältst eine unverbindliche, kostenlose, vor allen Dingen Beratung für deine Situation, auch zu solchen Systemen hier, die sehr effizient sind, und kannst dann im nächsten Moment ein Angebot bekommen, um für deine Situation ein optimales System zu finden. Das findest du alles hier unten drunter, genauso wie meine Sonnefreihaus-Wissensplattform, wo Checklisten zu finden sind, was darf eine PV-Anlage aktuell kosten. Und zum Beispiel auch, welche Situation ist vielleicht gar nicht mal so sinnvoll für eine Photovoltaikanlage? Wo wäre es besser, ein Balkonkraftwerk zu installieren? Das findest du alles. Diese Checklisten sind kostenlos auf der Wissensplattform verlinkt. Und du kannst natürlich auch super gerne in die Sonnefreihaus-Community kommen. Da tauschen wir uns aus. Photovoltaikanlagenbesitzer mit Nicht-Photovoltaikanlagenbesitzern und helfen uns gegenseitig bei Fragen rund um das ganze Thema, auch mit Wärmepumpe. Und was da in der Community auch gerade ein ganz aktuelles Thema ist, ist der Stromhandel untereinander. Ich möchte nämlich gerne eine Strom-Community gründen, wo wir uns untereinander Strom handeln können. Da können dann also alle, die eine PV-Anlage betreiben, Strom verkaufen an Menschen, die keine PV-Anlage haben. Das können Verwandte sein, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, wie auch immer. Und es können aber auch fremde Personen sein. Und wir stellen damit sicher, dass man eine Einspeisevergütung bekommt, auch selbst wenn da draußen entschieden wird, zur Mittagszeit gibt es keine Einspeisevergütung mehr zum Beispiel, weil wir dann einfach einen Direkthandel miteinander machen. Super spannendes Thema. Ich werde das alles hier in der Community auch berichten. Auch hier werde ich natürlich Videos drüber machen. Wenn dich das interessiert, komm doch gerne in die Sonnefreihaus-Community. Freue ich mich, dich zu begrüßen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Und denk dran, hier unten drunter in den Shownotes weiterführende Links zu den Checklisten, zur Wissensplattform und vor allen Dingen auch zu meinem Netzwerk, um dir faire Angebote einzuholen. Bis bald, sonnige Grüße, dein Nils.